Foodcast. Willkommen in der zweiten Staffel.
Eure Gastgeber sind wieder Jan und Sascha, das bin ich.
Wir gehen auf eine ungewohnt wilde Reise, denn Food geht von A wie Apfel über E wie Emojis bis Z wie digitales Zahlen.
Wir klären in 2x12 Minuten die wichtigsten Fragen und geben coole Insights. Lasst uns gemeinsam die Foodwelt bewegen. Ja, herzlich willkommen zum Foodcast Folge 18. Heute wird es mal etwas spannender, und zwar Daten und Essen. Und wie es gewohnt sei, zu jeder sechsten Folge, damit auch zu 18, haben wir einen Gast dabei. Wir sagen Moin, Hallo, Olaf.
Hallo, grüß euch.
Hi, Olaf.
Hi.
Und jetzt, wir haben es Olaf diesmal nicht verraten. Die Leute, die öfter zuhören, die wissen es schon. Die ersten 12x12 Sekunden gehören Jan. Er bringt eine Zutat mit, die zur Folge passt oder auch nicht. Und wir werden kurz darüber sprechen. Jan, was hast du denn zu unserem tollen Thema Daten und Essen mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht, was zum zweiten Teil passt, nämlich zu Essen. Überraschenderweise habe ich mal wieder was zu essen dabei. Und zwar ist es heute etwas, was ich total interessant finde, und zwar sind es schwarze getrocknete Limetten.
Ah, da sind sie. Du hast schon, wenn man dich ein bisschen kennt, hast du in den letzten Wochen darüber geredet und finde ich interessant. Habe ich noch nicht probiert. Olaf, hast du schon mal schwarze Limetten probiert?
Nee, ich kann nur mit schwarzem Knoblauch aufwarten, aber schwarze Limetten werden mir auch neu.
Genau, ich mache im Moment gerade alles in schwarz. Das heißt, schwarzer Knoblauch läuft auch gerade bei mir in der Küche, in einem kleinen Ofen. Und ich habe für einen Trend-Newsletter ein bisschen was recherchiert gehabt und da bin ich über die schwarzen Limetten gestoßen. Die kann man wunderbar selber machen, deswegen habe ich die heute mal mitgebracht, weil sie sind heute fertig geworden. Und deswegen ist es ganz frisch, was man dazu wissen muss. Der Hintergrund ist so ein bisschen Levante-Küche, alles so ein bisschen dieser arabische Raum. Da werden die sehr häufig verwendet für Fleischgerichte, geben da ein entsprechendes Aroma ab. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, ja, schwarz klingt jetzt erstmal wie vergammelt, dann stimmt das, weil schwarze Limetten, habe ich Oliven gesagt? Ich meinte, nee, schwarze Limetten, ne? Wir reden über schwarze Limetten. So, schwarze Limetten, ich komme komplett durcheinander, werden hergestellt aus grünen Limetten und man braucht dazu Zeit und Sonnenlicht. Und dann werden diese Limetten anfangen zu fermentieren, sich zu verändern und vor allen Dingen in der Farbe hinterher nicht mehr zu erkennen sein.
Cool. Stelle ich mir vor, wie getrocknete Tomaten, viel intensiver. Ich habe sie noch nicht probiert. Habe ich die Chance, mit ein bisschen Glück kriege ich welche ab, weil interessieren tut es mich. Und die natürlich immer sich aufdrängende Frage, wo kriege ich sie, wenn ich sie nicht selber machen möchte?
Nö, das verrate ich heute nicht, weil die sind wirklich so einfach selber zu machen. Also ihr nehmt einfach ein paar Limetten, ihr müsst die blanchieren im kochenden Wasser, circa 60 bis 90 Sekunden, dann in einem Eisbad abtropfen lassen. Ihr braucht einfach nur 3 sonnige Tage so und die werden jetzt immer mehr werden. Auf ein Blech legen, auf den Balkon und dann einfach warten, was passiert. Mehr muss man nicht machen. Und dann kann man die hinterher, die schrumpfen dann von der Größe, die werden so leicht wahrscheinlich wie so ein Tischtennisball. Und dann kann man die entweder als Ganzes oder auch als aufgebrochenes Halbes irgendwie in so ein Ragout mit reinpacken. Was ich gemacht habe, weswegen du auf jeden Fall was davon bekommen kannst, Sascha, ist, man kann sie auch dann zerhäckseln, also so zu Pulver verarbeiten, was man dann über Speisen drüber streuen kann. Und die Frage, warum macht man das? Weil sie den Geschmack verändern. Also man hat immer noch so ein bisschen das Zitruslastige, aber gleichzeitig eben auch so ein bisschen was Erdiges, was durch die Fermentation kommt.
Cool, gut,
super. Mega gut. Ja, das ist ein sehr essenslastiges Thema. Wie sind wir auf den Titel Daten und Essen gekommen? Aber ich glaube, am besten wäre es sogar, Olaf, die Leute fragen sich dann immer, was macht denn der Dritte im Bunde? Also uns beide kennt man ja, wir machen ja schon ein paar Folgen. Magst du mal so 2, 3 Sätze zu dir sagen? Du hast gerade auch ein Buch geschrieben, was natürlich dann schon so ein bisschen verrät, warum du in dem Thema auch ganz firm bist.
Genau, ja. Ja, ich bin Wirtschaftsjournalist, jetzt auch schon seit knapp 30 Jahren, kann ich sagen. Und dieses Thema Essen, Ernährung, Gastronomie zieht sich so wie ein roter Faden durch meinen Lebenslauf. Ich war Anfang der Nullerjahre für 7 Jahre beim Deutschen Landwirtschaftsverlag. Da kriegst du sehr viel der Themen von Landwirten, Erzeugern und so weiter mit. Meinen beruflichen Einstieg hatte ich in den 90er Jahren bei einer großen Stadtillustrierte, Prinz hieß die, gibt es leider nicht mehr. da tauchst du ziemlich intensiv in die Welt der Gastronomie und der Gastronomen ein. Und dieses Thema Essen, wie gesagt, zieht sich im Prinzip, ich habe für die, fällt mir gerade ein, genau, ich habe für Condé Nast, für Elle ein paar Jahre lang Gastronomieführer auch produziert. Ja, und das alles, das ganze Wissen ist sozusagen jetzt in den letzten anderthalb Jahren zusammengeflossen für ein Projekt mit Hendrik Haase. Den kennt man, weil er hat in der Markthalle 9 in Berlin in der Metzgerei, die Kumpel und Keule heißt, auch ein gleichnamiges Restaurant, auch in Kreuzberg. Und wir haben uns Ende vorletzten Jahres zusammengetan, um uns mal genauer anzugucken, wie denn die mittlerweile, würde ich sagen, zweite Digitalisierung unsere Lebensmittelbranche verändert. Und dieses Buch ist jetzt im Februar erschienen. Das heißt Food Code, wie wir in der digitalen Welt die Kontrolle über unser Essen behalten.
Sehr spannender Titel. Ich habe reingeguckt. Jan hat mir davon schon vorgeschwärmt. Jan, ist es so spannend, wie es sich für mich so auf den ersten Teasern liest? Wir werden auch wieder einen Shortlink reintun, falls ihr das bestellen wollt.
Ja, vor allen Dingen ist es total facettenreich, weil es halt die komplette Branche rund um Ernährung, Lebensmittel und Essen irgendwie beleuchtet und aufzeigt, was gerade passiert. Und insofern, also ich fand es hochspannend, einige Bereiche und auch tatsächlich irgendwie einige Beispiele kannte ich selber schon, aber andere waren komplett neu und haben mich dann durchaus auch mal wieder ein bisschen wachgerüttelt irgendwie. Olaf, wir beide haben ja zum Beispiel auch über Tastewise nochmal gesprochen, wo ich mittlerweile A, einen Demo-Account habe, B, irgendwie mit irgendeinem Techie auch irgendwie kontaktet bin, weil ich das einfach krass finde, was die machen. Und ich würde dich mal irgendwie als Einstieg fragen, da du ja wirklich viel recherchiert habt, was war denn in dieser Zeit jetzt, in den letzten anderthalb Jahren für dich das Überraschendste? Also gibt es da irgendwas, wo du gesagt hast, boah, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet oder damit habe ich gar nicht gerechnet in Verbindung von Daten und Essen?
Ich muss dazu sagen, ja, also da gab es einen ganz zentralen Aspekt. Vielleicht vorher, wir haben uns für dieses Buch eigentlich entlang der Lebensmittellieferkette durch alle Branchen gebohrt, die da auftauchen. Also angefangen von der Landwirtschaft, Lebensmittel, Einzelhandel, Gastronomie, Logistik und so weiter. Und was mich am stärksten verblüfft hat, ist, dass Systeme, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, dass Vorhersagesysteme, wie ein Verkauf in der nächsten Woche aussehen wird, beispielsweise von Milch oder von Fleisch oder von anderen Lebensmitteln, dass solche Systeme nicht Science Fiction sind, sondern dass die bei ganz vielen Unternehmen und Supermarktketten schon längst implementiert sind, schon längst produktiv sind, schon längst eigentlich da sind. Und da sind ganz viele Teilaspekte aufgetaucht, die uns am Anfang noch so ein bisschen wie Science Fiction schienen und wir im Lauf der Recherche immer stärker festgestellt haben, das ist alles schon da, das läuft schon unter der Motorhaube und die wenigsten Menschen wissen das eigentlich. Und das ist so eins der Dinge, die mich eigentlich am stärksten verblüfft haben.
Magst du das einmal noch irgendwie plastischer machen? Also wir reden über Lebensmitteleinzelhandel, das heißt irgendwie die großen vier in Deutschland, irgendwie Lidl, Aldi, Rewe, Edeka und die letztendlich ihren Einkauf basierend auf Vorhersagen des Verkaufes machen, was eine KI steuert. Ist das so in etwa das oder also geht noch ein bisschen greifbarer für die sich jetzt da nichts drunter vorstellen können?
Genau, also es ist richtig beschrieben. Konkretes Beispiel ist zum Beispiel so eine auf den ersten Blick sehr biedere Supermarktkette wie Kaufland. Kaufland hat so ein Vorhersagesystem, mit dem die mittlerweile mit einer Präzision von knapp 70% vorhersagen können, wie viel von jedem Produkt in der nächsten Woche verkauft werden wird. Dazu haben sie einen Dienstleister, der kommt aus Karlsruhe, ist aber mittlerweile Weltmarktführer, heißt Blue Yonder. Der macht ihnen jede Nacht praktisch die über 1 Million Rechenoperationen. Und auf die Art können die sozusagen, wenn man so möchte, 7 Tage in die Zukunft gucken. Das funktioniert hauptsächlich da am besten, wo es sich um schnell drehende Konsumerprodukte handelt. Also jetzt bei so Dingen wie ein Grill oder so funktioniert es nicht so wahnsinnig gut. Aber bei den Dingen, die wir für unser tägliches Leben brauchen und dort kaufen, funktioniert es erstaunlich gut. Und die sind gerade dabei, dieses System auszubauen, meine ich. Und andere Ketten haben ähnliche Verfahren, ähnliche Systeme und arbeiten da schon seit Jahren damit.
Das ist schon extrem spannend. was da passiert. Also man kriegt genau so ein bisschen die Ausläufer und wie dann solche Unternehmen funktionieren, kriegt man dann manchmal bei großen Übernahmen mit, aber was da im Hintergrund genau läuft und wie wir tatsächlich, Jan hat auch mal so ein bisschen seine, seine Schatzkiste vom Fundus auch mal aufgemacht und hat nochmal gesagt, wie man tatsächlich anhand von Speisekarten Leute manipulieren kann, ja, in seinem Laden. Und das ist natürlich auch, das ist ja auch eine Art der Manipulation. Also wenn ich sage, pass auf, dieses Produkt werden wir in 7 Tagen so und so viele Millionen mal verkaufen, dann gehe ich in den Laden und denke, ach, heute habe ich Lust auf dieses Produkt. Dabei wurde das schon vorausgesagt, ne?
Genau, und das Einzige, was ich voraussagen kann, ist, ich weiß, wenn die Sonne scheint, dann wird mehr Grillfleisch verkauft.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist aber eins der Grundprinzipien. So kann man sich das vorstellen, dass die sich ihre Verkaufsdaten der letzten, sagen wir, 5 oder 10 Jahre angeguckt haben. Die Daten, die liegen ja vor, die liegen in jeder Registrierkasse, die kann man zusammenführen. Und dann kann man gucken, welche Faktoren wirken auf den Verkauf. Ist es Anfang oder Ende des Monats? Ist es gutes oder schlechtes Wetter? Stichwort Grillfleisch. Ist ein Feiertag da? Und dann kann man sozusagen eine KI mal rechnen und gucken lassen, was da an Mustern erkennbar ist aus diesem riesen Datenberg. Und diese Muster werden dann sozusagen analysiert und in die Zukunft projiziert. Ja, ich kann zum Beispiel dann die Daten, die ich habe, zum Beispiel mit der Wettervorhersage korrelieren und dann sagen, okay, wie sieht denn das Wetter am Samstag aus? Und kann darauf berechnen lassen, zum Beispiel, wie viel Grillfleisch wahrscheinlich verkauft wird. Und das sind jetzt nur 2 Faktoren, die wir betrachten. Wenn wir aber Systeme haben, die Tausende von Faktoren betrachten und analysieren können und das zeitgleich, dann wird da ein System draus, was wesentlich leistungsfähiger und was wesentlich umfassender ist als dieses Grundprinzip, was wir gerade eben beschrieben haben.
Ja, ich glaube auch. Also ich meine, Menschen sind nun mal berechenbar und wir sind ja auch Gewohnheitstiere. Insofern glaube ich, wenn man so ein bisschen vergangene Daten nimmt und die irgendwie extrapoliert und irgendwie ausrechnet mit Faktoren, dann kann das irgendwie ganz gut funktionieren. Und ich glaube natürlich, dass im Lebensmitteleinzelhandel, also wo ich A, mit sehr vielen Produkten arbeite und auch mit hohen Drehern, also gerade so diese Fast-Moving-Consumer-Goods, dann ist das durchaus ein Mehrwert. Aber es gibt natürlich diese ganzen Systeme auch entlang der Lebensmittelkette auch noch in anderen Bereichen. Also gibt es da irgendwie ein Beispiel, also wie sehr kommen Daten in Verbindung mit uns, wenn es um unser zu Hause geht, weil das ist ja meistens so ein bisschen der eigene geschützte Raum, wo man sich ein bisschen zurückzieht, vielleicht auch vor dieser ganzen schnelllebigen Welt. Aber auch da ist es ja so, dass mittlerweile Daten gesammelt werden, beziehungsweise mir auch helfen, mich besser zu ernähren, oder?
Absolut. Das ist vielleicht so eine zweite Erkenntnis aus diesen 2 Jahren Recherche, dass wir eigentlich permanent von Daten umgeben sind, dass wir permanent Daten abgeben, dass wir permanent Daten empfangen und dass diese Daten permanent um uns herum gerechnet, verarbeitet werden, da wiederum zu Entscheidungen, automatischen Entscheidungen führen und die Resultate dieser Entscheidungen uns wieder gezeigt werden. Also ich habe mittlerweile das Bild, dass praktisch wir uns eigentlich in einem Datenraum bewegen. Das Problem ist, das ist alles unsichtbar. Darum ist uns das nicht so, oder die meisten Menschen nicht so wirklich klar. Und da fängt genau diese Thematik von Technologie in unserem Jahrhundert an, dass Technologie einerseits sehr viele Chancen beinhaltet, weil wenn ich weiß, wie viel Milch ich in der nächsten Woche nicht verkaufe, kann ich vielleicht die Produktion darauf abstimmen und was dann dazu führen könnte, dass ich weniger Milch wegwerfen muss, die nämlich nicht verkauft wird. Gerade diese Woche, glaube ich, ist eine neue Studie erschienen, wonach 1/3 der weltweiten Lebensmittelproduktion weggeworfen wird. Eigentlich ein Skandal. Das wäre praktisch so eine positive Folge, eine Riesenchance, die aus dieser Digitalisierung entsteht. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch neue Gefahren, die sind schon angedeutet worden von dir, Sascha, nämlich überall, wo Daten entstehen, entsteht auch die Gefahr des Datenmissbrauchs, der Datenmanipulation und solche Dinge. Das heißt, wir haben, wenn wir Technologie betrachten und speziell diesen Technologieübergang, in dem wir uns im Augenblick befinden, haben wir auf der einen Seite Chancen, die wir nutzen sollten und auf der anderen Seite Gefahren, derer wir uns bewusst werden sollten, damit wir sie verhindern können. Das ist so praktisch dieser Dualismus, der in Technologie eigentlich inhärent ist.
Ja, das finde ich auch, ist halt gerade bei uns, wenn ich jetzt bei uns sage, meine ich damit Deutschland, halt so ein bisschen diese die Schere, die für mich so auseinandergeht zwischen A, dem, was du beschreibst, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe ein gewisses Verständnis dafür, Grund, Mittel oder tiefergehend. Tiefergehend ist für mich der Profibereich. Und zwischen Leuten, die sagen, ja, ich habe irgendwie mal Daten gehört, so, was auch immer das ist. Scherzhaft kann man immer sagen, ja, was sind denn meine Daten wert? Also was ist wert, dass ich Gurke esse? Was ist denn das ein Edeka wert? Ist es das 50 Cent wert, 5 Euro wert? Ne? Ist es dem 50 Euro wert auf dem Lifecycle? Ähnlich wie auch Versicherungen ja sagen, pass auf, in deinem Lifecycle ist mir so ein Kunde so und so viel 1.000 Euro wert. So hat jeder Suchbegriff, jedes Datenpixel hat ja einen Wert. Und wir haben in Deutschland halt ganz, ganz wenig Grundverständnis. Also ich erinnere mich noch, dass wir erst seit ein paar Jahren überhaupt Data Scientisten selber an den Unis überhaupt ausbilden, die dann eine Interpretation zulassen, so, und was man mit den Daten überhaupt anfangen kann. Und das ist für mich so immer ganz spannend, dass ganz, ganz viele sagen, ja, Daten aber noch gar nicht, das Verständnis wird gar nicht geschult versus Wichtigkeit in China erkannt. Frank Thelen schreibt es in seinem Buch Thema DNA. China geht massiv und macht das jetzt von der Grundschule, macht das zur Grundbedingung, dass man KI lernt. Ne?
Das ist auch ein Befund, ehrlich gesagt. Wir haben aus meiner Perspektive ein bisschen eine unterentwickelte KI-Debatte. Bei uns ist KI so im öffentlichen Diskurs sehr stark so konnotiert, dass künstliche Intelligenz so eine Art Gegenspieler zu natürlicher Intelligenz ist. Und so entstehen dann in der Debatte dann oftmals so Bilder, als sei KI so eine Art, als seien Aliens gelandet, und dann entstehen die üblichen Reflexe, dass dann Menschen sagen, ja, Moment, aber wir müssen doch menschliche Entscheidungen treffen und all sowas. Ja, und
die Matrix steuert uns, ne?
Und so. Ja, genau. So. Und diese Diskussion, wie wir sie führen, die geht komplett an der technologischen Realität vorbei. Das heißt, die versteht eigentlich künstliche Intelligenz miss. Und sie sorgt dafür, dass wir die wirklichen Gefahren, die damit verbunden sind, gar nicht wahrnehmen und gar nicht verstehen und gar nicht diskutieren können. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Ja. Und im Prinzip, genau wie ihr eigentlich im Prinzip sagtet, es ist eine technologische Methode, die uns was nützen kann. Es ist aber, Daniel Kehlmann hat kürzlich in der Stuttgarter Zukunftsrede, die er im Januar dort im Literaturhaus gehalten hat, gesagt, KI hat kein Innen. Er wollte damit sagen, KI hat kein Bewusstsein, KI weiß nicht, dass es selber existiert. Ja, und das ist zum Beispiel ein Aspekt, den haben viel zu wenig Menschen verstanden hier. Damit wir aber überlegen können, welchen Teil der KI wir regulieren, und damit wir überlegen können, wie wir die Probleme, die damit einhergehen, verhindern, brauchen wir ein größeres Verständnis von dieser Technologie. Das heißt, jeder muss verstehen lernen, um was sich dabei handelt. Aus dem Grund ist der Ansatz zu sagen, wir fangen an, das mal in der Schule zu lehren, ist eigentlich total richtig, damit wir in die Lage kommen, dass wir als Gesellschaft darüber diskutieren können, in einem demokratischen politischen Prozess diskutieren können, wie wir das gestalten wollen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir keine Ahnung davon haben und damit von der Gestaltung ausgeschlossen sind und damit die Gestaltung einzelnen Technologieexperten, Technomonopolen und so weiter anheimfällt und es damit sozusagen außerhalb des politischen Diskurses entschieden wird.
Na, und ich glaube auch, vielleicht, um den Fokus wieder ein bisschen zurückzubringen in der Kombination mit Essen, weil ich diese Diskussion total spannend finde, auch mit KI, dass man wahrscheinlich den Menschen auch in einer gewissen Weise eine Angst nimmt, indem man wirklich auch positive Anwenderbeispiele, die diesbezüglich einfach zeigen kann und den Mehrwert letztendlich für den Menschen erklärt. Also wie zum Beispiel KI irgendwie in der Landwirtschaft eingesetzt wird, um zum Beispiel auch Herbizide, Pestizide und so weiter einfach zu verringern und damit auch den Outcome, also auch die Produktion in Anführungszeichen besser zu machen. Also ich glaube, wenn man mit solchen Beispielen kommt und darüber dann so ein bisschen vielleicht die Angst nimmt, weil ich glaube, Menschen haben Angst vor was sie nicht kennen, und KI ist so wie nicht komplett nicht greifbar, weil es halt künstlich ist. Und ich glaube, wenn man das reinpackt und sagt, du, pass mal auf, wir nutzen das gerade, weil damit der Landwirt auf dem Feld nicht mehr mit der Gießkanne irgendwie oder in Amerika ja mit dem Flieger drüber muss und einfach das Pestizid verstreut, sondern wirklich das Ganze punktuell behandelt werden kann, die Krankheiten punktuell irgendwo erfasst werden, gelernt wird und entsprechend einfach agiert wird, wesentlich, wesentlich punktgenauer, dann kann man sich eventuell irgendwie auch da diese positiven Szenarien vorstellen. Also das wäre so ein Ansatz von mir.
Ja, und Olaf hat es vorhin ja auch gesagt, also Thema Food Waste, ne? Also wenn ich wirklich, das klingt immer so, ja, die habe ich ja auch vorhin, ich habe so ein bisschen dystopisch, wenn man es Utopie nimmt, beschreibt, so von wegen, die sagen mir voraus, was ich esse, kann man auch sagen, hey, wie cool ist das denn? Also die können halt auch, die meine ich, die KI im Lebensmitteleinzelhandel, mit den entsprechenden Programmen können die halt sagen, pass auf, wenn jetzt am Herrentag, 1. Mai, wie auch immer, Muttertag, Prosecco, Fleisch, wie auch immer, brauchen wir in der und der Menge. Wir brauchen aber auch nicht mehr. Also wie cool ist das? Und ich habe das jetzt hier bei meinem Bäcker erlebt, der hat allerdings noch keine KI. Aber wenn du Samstag, die haben Samstag eine kurze Öffnungszeit, ich glaube bis 1 Uhr nur. Und wenn du da um 12 kommst, sind die Brötchen alle. Und wenn du dann fragst, hey, habt ihr noch was? Sagen die, nee, wir haben heute nur bis mittags auf, nimm noch das, was da ist. Ja, und das halt im größeren Maßstab gedacht, wenn man sagt, pass auf, wir wissen da aus den Erfahrungen der letzten 5 bis 10 Jahre, das und das wird verbraucht und anstatt, dass wir jetzt so und so viel Prozent wegschmeißen müssen, sind wir auf einmal im einstelligen Prozentbereich, was das für die ganze Wirtschaft, also da, wir reden ja über wirklich ganz, ganz viel wegschmeißen. Das Gleiche auch in der Gastronomie, ne? Wenn man sagt, pass auf, an dem und dem Tag kommen so viele, du musst halt dein Mise en place nur so und so weit vorbereiten und das dann global gedacht, also auf Landesebene, auf Bundesland, dann auf Landesebene und global gedacht, was das für ein Ersparnis auf einmal ist von unserer Wegwerfgesellschaft. Ne? Also da sind enorme Potenziale.
Absolut, da gibt es auch schon Lösungen. Also es gibt eine absolut erschwingliche Lösung für Bäckereien, die auf den Grundprinzipien, die wir vorhin hatten, meistens auf Registrierkassendaten und Wettervorhersagen der Vergangenheit und sonstigen Kalenderdaten eine Prognose abgibt, damit ich als Bäcker, auch als Kleinbetrieb, entscheiden kann, soll ich für morgen mehr Brezel oder mehr Torte backen oder mehr Baguette, weil viel gegrillt wird. Solche Dinge. Und es gibt auch speziell für Gastronomen, da höre ich immer wieder, dass bei Buffets auch sehr viel zurückkommt. Da gibt es eine KI-Lösung mit einer Kamera, die guckt einen ganzen Tag in den Mülleimer und kann sozusagen Erbsen von Gulasch unterscheiden und erfasst es und legt dann der Küchenbrigade einmal die Woche, einmal im Monat einen Vorschlag vor, wie sie praktisch diesen, das, was weggeworfen wird, entsprechend reduzieren.
Genau, genau. Da hatten wir auch schon mal einen Gast, Lisa Chiarelli aus der Schweiz. Sie hat auch genau das gleiche Beispiel genannt, mit genau dem gleichen Mülleimer schon.
Genau, und das sind so, aus meiner Sicht sind es absolut positive Anwendungen, wo die Chancen erkennbar werden. Ich will aber auch vielleicht noch ein Beispiel machen für ein Problem, was ich sehe mit diesen Vorhersagesystemen. Wenn nämlich, ich bin Facebook-Nutzer, zwar immer sporadischer, weil man so dieser Plattform auch sehr, die muss man auch sehr kritisch betrachten, aber wenn das Vorhersagesystem bei Facebook zu dem Schluss kommt, dass ich, sagen wir mal, in den nächsten 8 Wochen mit einer 82-prozentigen Wahrscheinlichkeit eine Diät anfangen werde, also ist unwahrscheinlich, aber nehmen wir es mal an als Gedanken, dann wird dieser Algorithmus anfangen. Nehmen wir an, die Leute von Facebook haben entweder die Schwelle bei 82% gesetzt oder der Algorithmus hat selber entschieden aufgrund der Daten der Vergangenheit, dass 82% der Schwellenwert ist. Dann wird Facebook anfangen, mir immer mehr Diätangebote zu zeigen. Das ist ein Faktor, der wird dafür sorgen, dass sich praktisch meine Realität, zumindest meine Realität bei Facebook verändert. Das heißt, ich werde immer mehr Diätangebote sehen. Ich werde mich immer intensiver zwangsläufig mit dem Thema Diät auseinanderzusetzen. Und damit wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich eine Diät anfange, den Wert von 82% in den Folgewochen ziemlich stark überschreiten.
Na, ist irgendwie wie so eine self-fulfilling prophecy, die du aber nicht selber irgendwie kreiert hast, sondern die aufgrund von Analysen von dir irgendwie kreiert wurden, oder?
Genau. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, dass das nicht nur mich betrifft, sondern alle Facebook-Nutzer, dass das nicht nur mich betrifft, sondern alle Social-Media-Nutzer, Google-Nutzer in unterschiedlichem Maße, dann entsteht die Frage, was passiert eigentlich mit den 18% Rest, die immer stärker unter den Tisch fallen. Und damit wird, wenn ich das gesellschaftlich betrachte, ich weiß, wir kommen wieder vom Essen weg, aber trotzdem, wenn ich das gesellschaftlich betrachte, wird da eine immer sozusagen stärker gestreamlinete Gesellschaft draus. Das heißt, die Abweichungen fallen immer stärker unter den Tisch. Und dann stelle ich die Frage, wollen wir so eine Gesellschaft, die sich immer stärker Richtung Mainstream orientiert, weil die 18%, die sich für eine andere Sache entscheiden würden, weil die wegfallen.
Ja, und vor allen Dingen als Ergänzung dazu, man hätte natürlich damit auch, weil das ist, da geht es ja dann auch um eine Vernetzung von verschiedenen Systemen, wo einfach Daten ausgetauscht werden und Analysen irgendwie weitergegeben werden, um letztendlich ja mit dem Vorwand, dir letztendlich ein gutes Erlebnis zu bieten in dieser Plattform, eine gewisse Beeinflussung herbeizuführen. Und das kann natürlich irgendwie zu diesem Streamline führen. Ich hatte jetzt nur gerade noch so diesen Impuls zu sagen, Mensch, aber wenn das so ist, dann könnte man das ja auch nutzen, um letztendlich gewisse Dinge zu verändern, die wir dann einfach unterbewusst irgendwie so wahrnehmen. Also wir reden auch immer noch sehr stark über Manipulation, aber ich glaube, unsere ganze Werbewelt ist so aufgebaut. Also von daher glaube ich auch kein großes Neuland. Wahrscheinlich sind wir uns einfach nur nicht bewusst genug darüber. Aber ich denke jetzt mal, man könnte damit zum Beispiel das Thema Ernährung, Massentierhaltung und so weiter, dies in der Kopplung, was ja im Moment gerade auch medial ziemlich präsent ist, ja auch dafür nutzen, dass dann letztendlich entsprechend der Analyse dieser Daten, dieser Möglichkeiten ja auch bewusste Verhaltensänderungen herbeigeführt werden in eine Richtung, die eventuell auch irgendwie dem Planeten gut tut.
Absolut. Also wir haben plötzlich Zugang zu einem viel größeren Pool an Erfahrungswissen. Das könnte relevant sein, wenn es darum geht, die richtigen Therapien gegen Krankheiten zu finden. Wenn uns plötzlich praktisch alle Daten von einer Krankheit aus der ganzen Welt zur Verfügung stehen, inklusive der Therapieerfolge beziehungsweise der Daten über die jeweiligen Therapieerfolge. Das ist eine Riesenchance, wenn wir die auswerten würden, was sozusagen unser Gesundheitswesen optimieren können. Auch das Beispiel, was du im Bereich Landwirtschaft genannt hast, auch das ist eine Riesenchance. Und andererseits auch wieder, da sind wir wieder bei dem Dualismus, auch Gefahr von Missbrauch, Manipulation und so weiter. Und ich glaube, man kann jetzt nachvollziehen, warum ich sage, dass es immer dringender und drängender wird, dass wir eine Idee von diesen Technologien entwickeln, damit was organisieren können, dass es in die Richtung läuft, wie wir uns das vorstellen, dass wir, wie gesagt, die Chancen heben. Ja, und das setzt halt einfach das Verständnis darüber voraus. Man muss eine Idee davon haben, wie das am Ende funktioniert.
Ich glaube, es setzt sogar noch einen vorher an. Also ich muss erstmal ein Grundverständnis, also KI ist ja schon so ein großes Mysterium beim Großteil der Bevölkerung. Behaupte auch nicht, dass bei mir da alles in einem sich erklärenden Feld vor mir auftut, sondern bei Daten fängt es ja schon mal an. Also ein Grundverständnis von Daten. Was sind Daten? Wie funktionieren Daten? Und dann kann man ja darauf aufsetzen und zu sagen, okay, Machine Learning, KI, was macht das mit Daten? Ne? Was sind die Unterschiede und was sind die Gleichheiten und so weiter? Aber überhaupt das Verständnis zu haben, ne? Wie ich vorhin schon gesagt habe, was ist meine Schuhgröße einem Nike, einem Adidas oder wie auch immer wert, ne? Über den Lifecycle? Weil einen Wert hat es auf jeden Fall, aber wir geben die Daten ja alle umsonst ein. Ne?
Genau, und vor allen Dingen geben wir im Moment gerade enorm viele Daten ein, die mit unserer Ernährung zu tun haben. Also wenn man sich anschaut, wo überall irgendwas gemessen wird gerade und wo überall getrackt wird und wo überall fotografiert wird. Also ich meine, da kann man natürlich wunderbar, also von mir könnte man total gut über meinen Instagram-Account alleine wahrscheinlich meine Essensvorlieben oder irgendwie meine Interessen irgendwie rausfiltern. Wenn ich mir jetzt noch überlege, weil ich würde ganz gerne nochmal irgendwie so ein paar Minuten auch nochmal die eigenen vier Wände und Essen und Daten beleuchten, weil das betrifft ja wirklich jeden. Da gibt es ja auch schon Möglichkeiten, was da passiert. Also ich denke nur an Alexa und Siri und Co., die man mal nach Rezepten fragt, was natürlich alles gespeichert wird. Es gibt ja Kühlschränke, die entsprechend parallel zu dem System aus dem Einzelhandel ja auch schon Bestellungen auslösen. Und Olaf hat sicherlich noch mehr Beispiele, wie bei uns im Privatleben dieses Thema Essen mit Daten schon weiter irgendwie noch kombiniert wird.
Jo, ich habe noch ganz kurz, ich schmeiße noch eine App rein, die ich jetzt ganz neu nutze. Die nennt sich Bring, Ausrufezeichen, weil wir haben ein ganz analoges Problem, meine Frau und ich. Wir wollen einkaufen gehen und dass wir alles gesammelt haben, ist eine neue App, oder weiß nicht, ein neues, aber Bring. Und da sammle ich ja auch Daten, weil wir geben ein, was wir essen, mit eigenen Artikeln, die wir anlegen und, was wir kaufen wollen. Wunderbar weiß man dann, was wir zu Hause haben wollen, ne? Und wir geben die Daten gerne kostenlos rein.
Absolut. Weil das ist ja das Versprechen, was viele dieser neuen Produkte haben, dass es dein Leben so ein bisschen, ja, so ein bisschen einfacher macht. Also ihr kennt das Beispiel auch Gorillas, der Lieferdienst, der in Berlin gestartet ist, der verspricht mir, das Essen oder meine Bestellung so schnell zu liefern. Da brauche ich länger, bis ich den Mantel und die Schuhe anhab und den Schlüssel gefunden habe. Da brauche ich länger dafür wie die Lieferung. Also solche Dinge. Und das macht natürlich auch bestimmte Dinge auch sehr bequem.
Ja, und jetzt kommt Flink, ne? Also die sagen jetzt irgendwie 15 Minuten und sagen ein ganz anderes Geschäftsmodell. Und also das ist noch lange nicht zu Ende, was da passiert auf dem Sektor.
Genau.
Ja, Fast Delivery ist so ein Riesenthema. Habe ich heute irgendwie auch erst nochmal, hat die Wirtschaftswoche jetzt, glaube ich, auch behandelt, gerade diesen ganzen Bereich mit einem Riesengeld, Milliardengrab wahrscheinlich und irgendwie 2, 3 Monopolisten hinterher. Aber auch gerade so diese ganze Rezeptsuche. Wie hieß nochmal die eine App? Ich weiß nicht, vielleicht erwische ich dich auf dem kalten Fuß jetzt, Olaf, aber es gab eine, so ein Riesensystem, wo man Rezepte im Internet sucht und gleichzeitig in einen Bestellzettel umwandelt. Das fand ich auch total, die sind auch riesengroß geworden. Das ist ja auch ein Datenpool, der da entsteht.
Absolut. Mir fällt es ehrlich gesagt auch nicht ein, aber im Buch wäre es nachzulesen.
Ja, genau, das ist ja auch nochmal schön, darauf hinzuweisen, weil diese ganzen Themen und Beispiele, und wir stellen fest, über dieses Thema kann man abendfüllend oder nachmittagsfüllend reden. Wir können natürlich nicht alle Themen irgendwie behandeln. Ich glaube, es ist gut erkenntlich, dass Essen, natürlich, weil jeder Mensch auf dem Planeten irgendwie sich ernährt und wir wesentlich mehr schon wissen über das Thema Ernährung und damit auch unseren Lebensstil entsprechend anpassen. Natürlich ein gefundenes Fressen, schöne Analogie, auch dafür ist, um natürlich Daten zu sammeln, die dann wieder verwendet werden, um gewisse Teile der Wirtschaft auch wahrscheinlich zu befruchten. Und ich glaube, es gibt unzählige Möglichkeiten, das zu zeigen, ob es in der Gastronomie ist, wo sich ganz neue Geschäftsmodelle entwickeln oder auch im Lebensmitteleinzelhandel. Ich weiß nicht, fällt euch beiden noch irgendwie so ein Beispiel ein, was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, wenn es um das Thema Essen und Daten geht, was eventuell noch gerade zu kurz gekommen ist in der Runde?
Mir fallen direkt zwei Sachen noch ein. Das eine ist, damit man versteht, was da gerade so ein bisschen passiert. Ich habe es auch schon mal ein paar Folgen, hat sich auch mal angeboten, die Übernahme von Dr. Oetker und Flaschenpost, die mal eben ganz für viele ganz überraschend, für die es wussten, war das schon klar, mal eben einen Unicorn-Kauf gemacht haben. Also 1 Milliarde Euro hat Dr. Oetker ausgegeben, um ein Unternehmen zu kaufen. Und da ist sicherlich auch ganz viel im Bereich Datenanalyse gelaufen, weswegen Flaschenpost so enorm wichtig ist. Und ich habe auch mal nachgeguckt, eins meiner Lieblingsthemen, Jan sagt immer, hey Sascha, du bist doch so ein HelloFreshler. Die haben im Moment, 4. Quartal 2020, sind jetzt Zahlen rausgekommen, dass EBITDA, also der bereinigte Umsatz, lag bei plus 350% im 4. Quartal. So viel zum Thema, wir kochen zu Hause, was sammeln wir für Daten und so weiter. Also die wissen mittlerweile ganz genau, was Deutschland ist, würde ich mal sagen.
Wobei das noch lange nichts über die Gesundheit des Unternehmens aussagt, weil es ja nur ein prozentuelles Wachstum ist. Also mich würde mal interessieren, wo die letztendlich unterm Strich stehen. Also absolut, da würde ich fast noch vermuten, dass die immer noch nicht in den schwarzen Zahlen sind. Aber weiß ich auch nicht genau. Ist ja so irgendwie meine Erkenntnis bei ganz vielen schnell wachsenden Unternehmen. Das dauert ja Ewigkeiten, bis die wirklich Gewinn machen. War ja bei Spotify auch so der Fall. Von daher natürlich ein Riesenplayer.
Und was natürlich interessant wird, wenn die, also plus 350%, kann man sich überlegen, ist ja der, ne, wenn ich einen Schnitzel kaufe und dann aber auf einmal 4, 5 Schnitzel kaufe, bei denen ist ja noch eine ganz andere Dimension, da sinkt ja der Einkaufspreis enorm und damit steigt ja deren Marge. Also ich glaube, ich weiß es auch nicht genau, aber ich glaube, die sind jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ein Startup ist natürlich eine Wette auf die Zukunft. Und wir kennen ganz viele Branchen, wo ganz viele Startups an den Start gegangen sind und dann findet so ein Ausleseprozess statt. Dann finden auch Prozesse statt, dass sich Startups zusammentun, um schneller zu wachsen. Die werden gekauft und verkauft. Aus heutiger Perspektive würde ich sagen, das sind ganz normale Prozesse und Abläufe, die da stattfinden. Insofern ist es auch gar nicht nötig, dass ein Startup in den ersten 4 oder 5 oder 6 Jahren Gewinn macht. Irgendwie, es muss nur sozusagen in der Lage sein, dass es so viel Geld erwirtschaftet oder als Risikokapital akquiriert, dass es ein Produkt weiterentwickeln kann und dass es ein Produkt marktreif machen kann und dass es Marktveränderungen mit auffangen kann. Mehr ist eigentlich gar nicht nötig. Ich kann mich noch erinnern, als ProSieben, die kennen wir ja alle, als die sozusagen gestartet sind, die haben ihren ersten Gewinn nach 7 Jahren gemacht. Darum habe ich mir es gemerkt, ProSieben, 7 Jahre bis zum Break-Even. Ja, und das wissen die Investoren auch, dass sie sozusagen von einem Startup erst nach einer gewissen Zeit dann Gewinn sehen. Insofern ist das, was wir im Augenblick da sehen, aus meiner Sicht ein ganz normaler Prozess.
Genau, und ich würde sagen, abschließend, wer noch mehr Zeit mit Olaf und mir verbringen möchte, der darf sich mal eine Website merken, die wir aber natürlich auch verlinken, weil wir arbeiten gerade an einem wunderbaren Webinarprojekt, wo es auch um dieses ganze Thema Zukunft geht, Next Level, in diesem Fall spezifisch auf den Bereich Gastronomie. Da geben wir euch gerne nochmal ein paar interessante Insights weiter. Genau, Olaf und ich stehen da Rede und Antwort für euch und den Link dazu zur Seite kriegt ihr mit rein. Und
Next Level Gastronomie klingt richtig gut, weil das wird ja jetzt tatsächlich passieren, sage ich mal so als Einäugiger unter den Blinden, weil jetzt wird Next Level Gastronomie gefordert, würde ich sagen. Wir denken ja, dass irgendwann im Mai oder so wird es hoffentlich wieder alles aufmachen und ich sehe schon zig Renovierungen und alle bereiten sich vor, dass jetzt der große Run losgeht. Ne? Bänke werden gemalt und Terrassen aufgestockt und so weiter.
Absolut. Vielleicht da noch eine Information dazu. Wir haben jetzt das Thema Technologie natürlich so von auf der abstrakten Level diskutiert. Was Jan und ich vorhaben bei nextlevelgastronomie.de ist, dass wir versuchen werden, Gastronomen zu erläutern, wie sie diese neuen Marktbedingungen für sich selber möglichst optimal nutzen können. Also wie können sie sich sozusagen für diese neue digitale Welt, aber auch für diese neue Welt der Gäste optimal aufstellen.
Also ein richtig guter Deep Dive ist geeignet für, wenn ich fragen darf. Also kann ich da als Laie mit dran teilnehmen oder kostet dann schon ein paar Euro und deshalb eher für tatsächlich echte Gastronomen und Interessierte und Gründer?
Genau, es ist eine Fachzielgruppe. Es spricht Gastronomen, Hoteliers, Chefs von Profiküchen an.
Genau, und den Rest dann in der nächsten Runde, weil wir sind schon fertig für heute, liebe Leute.
Ja, stay tuned, verfolgt die beiden, dann kriegt ihr das auch mit. Und ja, das war ein ganz, ganz toller, spannender Talk, fand ich, mit ganz vielen Anregungen. Vielen, vielen Dank. Olaf, oder liegt dir noch was auf dem Herzen? Ich meine, wo wir schon zusammen sind, möchtest du noch was sagen?
Es ist längst noch nicht alles gesagt, aber für heute schon.
Prima. Dann vielen, vielen Dank. Ihr findet uns wie immer auf den üblichen Kanälen. Und wenn ihr auch noch Fragen und Anregungen habt, dann werden wir auch noch verlinken, die einzelnen Profile. Dann könnt ihr entsprechend gucken, euch connecten. Und in dem Sinne ganz viel Spaß und tschüss. Lasst euch eure Daten schmecken.
Ja, vielen Dank auch von mir. Vielen Dank.
Tschüss. Ciao, ciao.